Psalmen auf und wollen da den, aus dem Psalm 4 den Vers 3 nehmen. Da heißt es, erkennet doch, dass Jahwe den Frommen für sich abgesondert hat. So weit. Eine Aufforderung an uns. Wir sollen erkennen, was ist gleich damit verbunden. Und darum wollen wir heute etwas über die Absonderung hören. Nachdem der Mensch einmal in die Sünde gefallen war, beschäftigte sich Gott über lange Zeit mit dem Einzelnen und es gelang Gott nicht, den Einzelnen wieder in die rechte Gemeinschaft mit Gott zu führen, weil der Mensch nicht wollte. Und Gott hat nie in den Zeiten der Vergangenheit versucht, auch nur einen Menschen zu zwingen, ewiges Leben zu besitzen. All die Vorzüge, die wir in dem lebendigen Gott haben, hat der Herr mit dem Verbundensein der Freiwilligkeit uns geschenkt. Wir dürfen. Und dann versuchte Gott später, nach der Flut, nach der Wasserflut, sich ein Eigentumsvolk aus dieser Welt, wie die Bibel sagt, abzusondern. Und dieses Volk nahm den Anfang mit Abraham. Das heißt also, in der ersten Zeitperiode ohne Gesetz versuchte Gott, sich des Einzelnen am Einzelnen wieder durch Gemeinschaft zu erweisen. Und wir wissen, wie wenige Seelen in dieser Arche gefunden wurden als solche, die Gott gerecht bezeichnen konnte. Und so finden wir nun nach der Flut einen Zeitablauf. Gott beginnt in einer einzelnen Person und macht daraus ein ganzes Volk, welches ihm dienen soll. Und gerade deshalb, weil Gott mit diesem Glaubensvater Abraham begann, durchzieht sowohl das Alte wie das Neue Testament gleichsam wie ein roter Faden die Absonderung, auf die wir noch näher eingehen. Genauso wie Gott einstmals den Abraham aus seiner Verwandtschaft heraussonderte, ihn beiseite nahm, die Gemeinschaft mit dieser Welt beenden ließ, um ganz für Gott zu sein, so sondert Gott auch danach das ganze Volk Israel ab von anderen Völkern. Wir lesen das in 3. Mose 20. Wir können es vielleicht mal vorlesen. 3. Mose 20, Vers 24.
Das von Milch und Honig fließt. Ich bin Jehova, euer Gott. der ich euch von den Völkern abgesondert habe.
Wir sehen also, dass Israel ein von Gott aus allen Völkern herausgenommenes, also ein abgesondertes Volk. Aber auch uns persönlich hat Gott abgesondert, wie jeden Einzelnen, der zur Wiedergeburt gelangt ist. Gott nimmt und sondert solche nicht ab von der Welt, die dem Herrn Jesus nicht gehören, sondern nur solche, die zum Glauben an Christus verbunden mit einer neuen Geburt gekommen sind. Die gehören dem Herrn. Und Paulus sagt es uns mit anderen Worten in Apostelgeschichte 26, Vers 18 ganz genau, indem er darauf hinweist und sagt, dass sie sich bekehren von der Finsternis zum Licht. Das ist absolut. Und von der Gewalt Satans zu Gott. Das ist Absonderung. Die, dann heißt es, die durch den Glauben an mich geheiligt sind. Einmal haben wir in der Bekehrung zugleich auch die Absonderung zu sehen. Von der Finsternis zum Licht. Und von der Gewalt Satans hin zu Gott. Danach ist also Absonderung eine Herausnahme, eine Standortveränderung, die Gott wirkt und die wir zu beantworten haben. Zum anderen finden wir hier aber auch das Wort geheiligt. Das heißt also, abgesondert ist nichts anderes als geheiligt. Und darum bedeutet Heiligung genauso viel wie Absonderung. Aber geheiligt sein oder abgesondert sein, bedeutet im Worte des Herrn niemals errettet sein. Damit hat das nichts zu tun. Paulus sagt zum Beispiel im Korintherbrief und redet von dem ungläubigen Mann und dem gläubigen Weib, dass der Mann geheiligt sei durch das gläubige Weib. Das heißt also, er ist nicht gerettet, weil er eine gläubige Frau hat. Sondern er ist herausgenommen aus der Unwissenheit, ist abgesondert, geheiligt und damit gnadenverbunden, bestimmt für die Erlösung durch das Blut des Christus. Es wird für ihn intensiver gebetet. Es wird im Glauben um eine solche Seele viel mehr gerungen, das müssen wir sagen. Wenn wir das nicht stehen lassen, brauche ich dich nur zu fragen, wie viel ringst du in deinen Gebeten für die Errettung deiner Nachbarn? Dann haben wir schon sofort das Ergebnis auf dem Tisch. Aber wenn es in der eigenen Familie Probleme gibt, durch errettet sein eines Teiles, dann wird umso mehr zu Gott gerufen, dass der Herr Gnade schenken möge, die andere Seite nicht verloren gehen zu lassen. Also bedeutet geheiligt sein niemals errettet sein. Gott sagt zu Israel, ich bin heilig und ihr sollt heilig sein. Und Gott gab den Befehl, heilige euch. Und da war ein großes Feiertag in Israel. Und die Bibel sagt, wenn sie sich geheiligt hatten, Und danach lesen wir aber, dass sie die Israeliten in der Wüste umkamen. Das war der Weg der Gottlosen, in dem Gott sie hinstreckte in der Wüste 40 Jahre. Kein Wohlgefallen an ihnen hatte, sagt er nicht mehr. Also bedeutet geheiligt sein, nicht errettet sein, sondern abgesondert für einen bestimmten Zweck. So waren auch die Tiere, die zum Opfer bestimmt waren, die Böcklein, sie waren geheiligt, das heißt abgesondert von den übrigen Tieren, bestimmt für das alttestamentliche Opfer. Damit waren die Tiere nicht gerettet. Aber wir sehen, wie tief doch Gottes Wort uns belehren will. Nun sagt die Schrift, ihr erkennet doch, dass Gott den Frommen für sich geheiligt hat. Oder für sich abgesondert. Ein und dasselbe. Das gleiche, wie wir es übersetzen. Wir sollen erkennen, dass Gott den Frommen nicht geheiligt, sondern für sich, für Gott. Ich denke gerade in diesem Augenblick an einen Bruder aus der Schweiz, der vor vielen Jahren mal sagte, ein halber Christ ist ein ganzer Mist. Das hat er mal in einer Verkündigung gesagt und ich habe das für sehr gut gefunden, deshalb, weil es wahr ist. Gott heiligt für sich uns. Und das hat ungeheuerliche Konsequenzen in unserem Leben zur Folge, wenn wir wirklich Gottes Willen suchen und ihm tun. Die Frage der Segnungen Gottes allesamt stehen in engster Verbindung mit unserem Eingehen des Willens, unseres Willens in den Willen Gottes. Abgesondert ist also die Absicht des lebendigen Gottes. Und zwar mit uns und hängt ursächlich mit unserem Willen zusammen, weil Gott frei hat. Aber der Wille Gottes ist und bleibt es. Die Frage ist, wie sieht mein Wandel mit Christus aus? Wie beantworte ich sein göttliches Wort? Durch Unterwerfung und Gehorsam sind ja alles Dinge, die man heute nicht mehr hören möchte. Denn wir können dieser Absicht unseres Herrn mit uns auch widerstehen und nicht so wandeln, wie Gott uns geheiligt hat. Das nennt man dann unheilig. Und das ist der Augenblick, wo wir uns an vergänglichen Dingen festhalten. Und dieses Festhalten an vergänglichen Dingen geschieht dort, wo wir diese Dinge lieben. Und wenn es so weit ist, dass wir andere Dinge lieben, dann ist es der Beweis, dass wir Jesus in unserem Herzen nicht so lieben, wie er geliebt sein will. Und halten wir uns an den vergänglichen Dingen fest, die einstmals die Israeliten. Die waren schon lange Jahre in der Wüste. Und dann hielten sie sich an vergänglichen Dingen fest, die Bibel berichtet darüber. Und das waren die Fleischtöpfe Ägyptens. Die waren schon längst ausgegeben. Das, was da drin war, war meistens Sand. Und, aber sie trugen die leeren Töpfe noch mit, aber ihre Herzen hingen an dem Inhalt, der da nicht mehr drin war. Und Geschwister, so ist es auch heute noch. Wenn wir uns an vergänglichen Dingen festhalten, an materiellen Dingen, es sind leere Gefäße, an denen wir uns versuchen, festzuhalten. Schade. Denn um dieses Maß, wo die Herzen der Israeliten mit diesen leeren Gefäßen, sie hatten die Fleischtöpfe nur noch in Gedanken. Die Liebe der Herzen der Israeliten war geteilt. Ein Teil an den Gefäßen, ein Teil dem lebendigen Gott. Das waren in unserem Sinne halbe Christen. Und da möchte der Herr zu uns reden, gerade heute Abend, und möchte uns das klar machen, dass alle Segnungen nur bei ihm sind. Das war ja der Kampf Israel, dass sie gingen ein wenig mit einem Bein mit dem lebendigen Gott und mit dem anderen Bein, da taten sie, was Gott nicht erlaubt hatte. Und das bringt immer Armut über diese Gottesnachfolger, ob es die Israeliten damals waren oder wir heute, das ist gleich. Und der Herr ist es, der uns von dem Geist, dem Geist Ägyptens, der Geist dieser Welt, trennen will, sagen wir absondern will, sagen wir heiligen will. Er will uns herausheiligen aus dieser Welt. Warum denn? In der Welt ist es doch ganz schön, sagt zu mir jemand, natürlich. Der Jesus hat gesagt, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Und dann sagt er sofort, ja, er hätte die Macht gehabt, mehr als 12 Millionen Engel für sich kämpfen zu lassen. Nun, wir sehen einfach, dass Gottes Nachfolge mit Kampf in Verbindung steht. Nicht allein bei unserem Herrn, sondern auch in eines jeden unseres Lebens ist Kampf geboten. Und Gläubige scheuen dann den Kampf, wie die Israeliten. Und sie waren müde, den langen Weg der Beschwerlichkeit in der Wüste zu gehen. Und dennoch müssen wir sagen, dass es in Israel Herzen gab, die schlugen für Gott höher. Denken wir nur an Josua. Unter anderem. Und so, was hatte Gott immer solche, an denen er Freude hatte. Und Gott möchte Freude an dir haben, indem er dich heiligt und du seiner Heiligung nicht ausweichst, sondern den Weg seines Willens gehst, in ganzer Hingabe. Und wenn wir uns von diesem Geist dieser Welt nicht trennen lassen, nicht heiligen lassen, dann können wir auch nicht für unseren Herrn wahr sein. Denn Jesus selbst hat gesagt, niemand kann zwei Herren dienen. Denn der Gott dieser Welt, das ist der Herr Satan, dem wir dann dienen, wenn wir Christus eingeschränkt machen. Und darin sollen wir Geheiligte, Abgesonderte für Christen sein. Und nur insoweit kann der Herr in seiner Arbeit, in seinem Reiche uns gebrauchen, inwieweit wir die Absonderung, den Willen Gottes an uns haben, vollziehen lassen. Auch dann, wenn der Herr uns durch diese hier genannte Absonderung vom Geist Ägyptens, der Fleischtöpfe, lösen will, geschieht solches nur in der Freiheit. Wir selbst haben nicht das Recht, von Gott eingeräumt bekommen, andere mit Gewalt oder gar Gesetzlichkeit von Ägypten zu lösen. Das hat Gott uns nicht gesagt. Und wir wissen ganz genau, dass es vor Gott nicht fehlen wird, wenn wir Menschen mit Waffengewalt zwingen würden, zu Gott zu gehen. Das wäre sowieso unsinnig. Und tun wir es aber doch, dann nennt die Bibel Gottes Wort solche verführerische Menschen. Denn Christus hat uns zur Freiheit freigemacht. Im Galaterbrief steht das geschrieben. Und sobald wir bereit sind, freiwillig der Welt zu entsprechen, zu entsagen, wird Gott geehrt. Möchten wir bereits von Abraham, dem Ersten, mit dem Gott sein herausgerufenes Volk aus den Völkern dieser Welt und seiner Gesinnung lernen. Dieser Abraham erkannte, und zwar, dass Gott ihn für sich abgesondert hatte. Und deshalb wollte Abraham mit seinem ganzen Herzen und mit seinem ganzen Willen Gott dienen. Und nicht Ägypten. Und aus diesem Grund wollen wir heute die vierfache Absonderung oder Heiligung Abrahams betrachten. Ich sage ganz kurz den Einblick. Erstens, ich bitte dann, dass wir 1. Mose 12 eingehen. Abraham sonderte sich von der Welt ab. Das ist das Erste, was wir müssen, um Gott zu gehorchen. 1. Mose 12 eingehen. Und genauso wie Gott einstmals zu dem Abraham redete, aus seinem Lande, das ist die Welt, zu gehen, nicht durch Selbstmord, sondern er sollte seine angestammte Heimat verlassen, denn in diesem Land diente er und seine Voreltern fremden Göttern. Wir lesen das in Josua 24, Vers 2. Dort finden wir ganz genau, woher raus dieser Abraham gerettet worden war. Durch die Gnade Gottes. Kann jemand lesen?
Und Josua sprach zu dem ganzen Volk: So spricht Jehova, der Gott Israels, eure Väter wohnten vor all den Jenseits des Todes, Haran, der Vater Abraham und der Vater Nahor, und sie dienten anderen Göttern.
Jawohl. Sie dienten anderen Göttern. Und Gott sonderte Abraham aus diesem Lande heraus. Das führt sich nicht um sich selbst zu dienen, der Abraham. Deshalb hat Gott ihn nicht sein, sondern um Gott zu dienen. Und genauso hat der Herr auch zu uns geredet. Wir lesen das im Neuen Testament. Darum geht aus ihrer Mitte und sondert euch ab, 2. Korinther 6, Vers 16. Das ist das, was auch hier der Vater des Glaubens, Abraham, vor uns erlebt hat. Und daher wertet Gott die Freundschaft mit der Welt, wie es geschrieben steht, als Feindschaft wider Gott. Jakobus 4, Vers 4. Dort finden wir, Freundschaft dieser Welt ist Feindschaft gegen Gott. Und so jemand die Welt liebt, dann ist die Liebe des Vaters nicht in ihm. 1. Johannes 2, Vers 5. Das sind schon Endrüsseltage. Denn die ganze Welt liegt im Bösen, 1. Johannes 5, Vers 9. Wir kämen damit zum zweiten Punkt. Das war also der erste, die erste Situation um die Absonderung von der Welt. Und wir kommen jetzt zum zweiten. Abraham sonderte sich von der Verwandtschaft ab. 1. Mose 13, 9. Vielleicht kann es jemand lesen. Trenne dich doch von mir. Abraham sagt nicht, ich trenne mich von dir. Sondern er fordert ihn, geh du weg von mir. Es war dauernd Kampf und Streit unter den Hirten des Lot und des Abraham. Gott hatte nicht Befehl gegeben, dass der Lot mit dem Abraham zu ziehen hatte. Das hat er Lot von sich aus gemacht. Und der Abraham war ja ein Neffe, hatte wahrscheinlich verwandtschaftliche Rücksicht genommen. Diese Rücksicht hätte dem Abraham beinahe geschadet. Und hier kommt es deshalb zu einer gottgewollten Trennung. Er sagt zum Lot, trenne dich doch von mir, um dem lebendigen Gott zu dienen. Sind oft Trennungen von selbst von eigenen Verwandten notwendig. Und zwar dann, wenn sie uns behindern, im Gehorsam dem Herrn nachzufolgen. Wir lesen ja darüber in Lukas 14, 26, wer mich verlässt, Vater, Mutter und so weiter, wir kennen diese Stellen, oder Lukas 12, von Vers 5, Lots Weg führte nach Sodom. Das ist uns bekannt. Hätte sich Abraham nicht vorher abgesondert, wäre er auch in Sodom gelandet. Das ist ganz klar. Denn der Lot ging dahin, weil er ihn wollte. Und er war mit Abraham verbunden. Um nun nicht in Sodom gefunden zu werden, gibt Gott Gnade. Abraham fordert ihn auf, sich von ihm zu trennen. Abraham musste sich hier von seinen eigenen Angehörigen, von seinen eigenen Verwandten trennen, um Gott zu dienen. Auch unsere Verwandten können uns im Lande mit Gott aushalten, ja sogar oft sehr schädigen. Nicht allein, wenn sie ungläubig, nein, nicht nur, sondern auch wenn solche nach 2. Petrus 2, Vers 7 gerecht gehalten werden. Denn der Lot hatte das Zeugnis, dass er gerecht war. Und dennoch hätte er Abraham schwer geschädigt. Wenn Abraham nicht in Verbindung zum lebendigen Gott diese Trennung vorgenommen hätte. In der dritte Punkt ist Abraham sonderte sich von seiner eigenen Frucht ab. Wir lesen das im 1. Mose 21. Vers 14, vielleicht kann jemand den Vers lesen. 1. Mose 21, Vers 14.
Und Abraham stand es morgens früh auf, und er nahm Brot und einen Schlauch Wasser und gab es der Hagar, indem er es auf ihre Schulter legte. Und er gab ihr den Knaben und entließ sie. Und sie ging hin und irrte umher in der Wüste von Beersheba.
Diese seine Frucht begleitet bei Ismael. Wir könnten sogar noch mehr darüber sagen und könnten
bezeugen, Ismael war der Erstgeborene Abraham. Und Gott zu ihm sondert er sich ab von seiner eigenen Frucht. Was war wohl Abraham näher als seine eigene Leibesfrucht? Und dennoch bedurfte es der Absonderung, der Heiligung nach dem Willen Gottes. Und wir können dankbar sein, dass Abraham gehorsam war in der Stellung seines Glaubens und dies tat. Das ist kein Zufall, dass das hier geschrieben steht. Das ist offen begründeter Wille Gottes, um uns zu zeigen, was Gott an uns gefallen möchte. Sobald wir andere zu Christus führen, haben wir eine ganz bestimmte Frucht. Diese Frucht uns Vater in Christus sein lässt. Bringt aber ein solcher, nach 2. Johannes 10, eine falsche Lehre mit, so haben wir uns bei erster Gelegenheit abzusondern und nicht solche ins Haus dieser Geist aufzunehmen. Ob wir dem Wort Gottes in dieser Weise gehorsam leisten, ist nun eine Frage, die vor uns steht. Wir kämen zum vierten in 1. Mose 22, Vers 10 mit der Überschrift: Abraham sondert sich ab von seinen eigenen Segnungen. 1. Mose 22, 10.
Und er reckte seine Hand aus und fasste das Messer, das er seinen Sohn schlachtete.
Damit gab Abraham praktisch das Letzte, was er hatte. Und das nach dem Willen des allein lebendigen Gottes auf. Das war das Letzte, was er hatte, woran auch sein Herz außer dem lebendigen Gott hängen vermochte. Er gab es preis aus Liebe zu Gott, welch ein gewaltiges Vorbild auf den himmlischen Vater und seinen geliebten Sohn. Indem er, Abraham, sich selbst aufgab, gewann der Abraham den selbst, der das segnet. Indem er seinen Segen gegenüber Gott preisgab, gewann er Gott umso mehr, der das segnet, und das ist Gott selbst. Er kam durch diese Preisgabe und Lösung des Letzten in seinem Herzen in eine tiefe Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott, sodass Abrahams Leben gesegnet war nach all diesen vier Punkten, in welchen er die Absonderung vertrat, die Heiligung. Wir sehen, in welch einer Fülle die Heiligung sich vollziehen kann, nicht allein damals, sondern auch heute. Dass unser Leben in der Gemeinschaft mit Christus ein Leben der Heiligung sei, damit Gott verherrlicht wird in uns. In dem Maße, wie wir uns selbst vor Gott aufgeben, gewinnen wir zugleich Christus. Und viele Schwache im Glauben werden darum nicht stark, weil sie sich selbst vor Gott festhalten und nicht aufgeben, damit Christus alles in allem auch in ihnen sei. Umgekehrt, besitzen wir Christus nur so stark, wie wir uns und was uns gehört, Gott zu Füßen gelegt haben. Wir sehen, was Absonderung zum Inhalt hat. Auch Paulus schreibt in Philipper 3, Vers 8 von der gleichen Situation. Sind wir überhaupt bereit, uns im Sinne der Heiligen Schrift heiligen durch heiligen zu lassen? Das heißt, den Willen Gottes zu suchen und zu tun, wo wir nur können, indem wir uns absondern von der Welt, von der Verwandtschaft, von der Frucht und von seinem größten Segen. Es gibt auch eine falsche Absonderung, auch auf die weist Gottes Wort hin. Wir finden sie in Sprüche 18, Vers 1. Vielleicht können wir es lesen.
Wer sich absondert, der sucht, was ihm gelüstet, und setzt sich wieder alles, was gut ist. Ja.
Wer sich also absondert aus der Gemeinschaft mit Gott, der sucht ein Gelüst. Der sucht die Gefahr und das Böse. Auch im Neuen Testament haben wir ein solches Wort, das uns da ganz klar zeigt, wie wir zu wandeln haben. Und zwar in Judas Vers 19. Da wird uns ein solches Absondern ganz klar vor Augen gestellt. Vielleicht können wir diesen letzten Vers noch lesen. Hier ist von der umgekehrten Seite geredet, dass Ungläubige unter Gottes Wort kommen, die aber dort kein Genüge haben, weil sie nicht völlig zu Christus durchbrechen, und dann sondern sie sich wieder ab. Sie ziehen dort, wo Gottes Wort verkündigt wird, wieder ab. Die Bibel sagt, natürliche Menschen, die den Geist, das ist der Geist Gottes, nicht haben. Und so sehen wir heute ein ganz klein wenig, mit wenigen Worten, insbesondere in der Darstellung des Lebens Abrahams, wie stark sein Leben von dieser Absonderung geprägt war, wie stark dieser lebendige Gott in sein Leben eindringen konnte, weshalb Abraham so zum Segen werden konnte, wie er es wurde, nicht allein, weil er glaubte, sondern die Äußerung seines Glaubens lag im Gehorsam. Und dieser Glaubensgehorsam brachte ihn in die tiefe Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott. Und da werden unsere Herzen froh, wenn wir im Gebet zu Gott sagen können, Herr, mein Gott und mein Heiland, ich will genauso wandeln und genauso leben, in der Weise und an dem Platze, wo du mich hingestellt hast. Gott wird uns nicht dorthin stellen, wo er damals einen Abraham hinstellte. Aber auch uns hat Gott in dieser Welt an einen ganz bestimmten Punkt hingestellt, damit wir ein Zeugnis seien für solche, die noch verloren sind. Und Gott will, dass wir ihnen sagen, dass Christus für sie gestorben ist und dass der Herr sie heute noch inniglich liebt. Und das ist eigentlich der tiefere Grund, weshalb Gott Absonderung, Heiligung von uns fordert, die wir in seine Nachfolge getreten sind, damit unser Glaubensleben nicht wanke, sondern dass wir fest gegründet sind auf dem Felsen, welcher Christus Jesus heißt. Amen. Wir wollen noch still werden und zusammenbleiben. Herr Jesus Christus, wir preisen deinen Namen, denn du hast uns in deinem wunderbaren Worte Gottes so vieles vor die Seele gestellt, was wir erkennen sollen. Und wir beugen und demütigen uns, wo wir dem nicht entsprochen haben. Magerkeit ist davon die Folge. Herr Jesus, wir bitten darum, dass du es in unseren Herzen ganz neu entfachen möchtest. Ein Feuer, das da brennt für dich. Eine Freude, die da lodert für dich. Ein Leben, das wir leben dürfen für dich. Wir möchten in diese Heiligung, in diese Absonderung, in diesem Glaubensgehorsam vorankommen. Wir möchten dich verherrlichen. Wir möchten zu deines Namens Ehre sein, o Gott, unser Herr. Und nun beten wir um den Segen dieses deines Wortes. Ach, Herr Jesus, lass doch nicht zu, dass der Feind es aus unseren Herzen so ohne weiteres wieder herausrauben kann. Wir wissen, dass der Feind ein Räuber ist. Aber, Herr Jesus, du bist der Stärkere. Du hast ihm widerstanden, bist als Sieger hervorgegangen. Wir vertrauen dir und stellen uns erneut und immer wieder ganz auf deine Seite, weil wir wissen, du hast am Kreuz von Golgatha jeden Feind besiegt. Und wir beten aber auch für solche, die das Wort des Evangeliums bereit sind aufzunehmen, dass es an ihnen geschehe nach der Aussage deiner heiligen Schrift. Wir beten um dein erlöstes Gottesvolk, um solche, Herr Jesus, die du errettet hast, durch dein teures Blut. Wir beten für sie, und dass du sie zubereiten mögest auf den Tag deiner Erscheinung nebst uns, dass du uns in die tiefere Gemeinschaft mit dir hineinziehst, damit wir Segnungen empfangen heute schon. Aber, Herr Jesus, dass wir über all die Segnungen, die du uns gibst, dich selbst stellen. Wir möchten nicht am Segen hängen bleiben wie Abraham, sondern uns durchbeten zu dem Segnenden selbst. Amen.